herzlichen Dank, Frau Lies. Wir haben etwa 15 Minuten für die Diskussion. Jetzt Frage.
Jetzt brauche ich was zu beschreiben.
Wie gehst du mit Köln oder wie siehst du sie, diese Art der Leibgebundenheit in dem Tod ausgeliefert sein als endgültiges Nicht-Anerkennen, die im Sinne einer Wiedergeburt oder anderer Möglichkeiten diese Grenze zwischen...
Ja. Also, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe gesagt, der Mensch ist ein Sinnsucher und er sucht Antworten auf diese Frage, was ist dann, wenn ich gestorben bin? Und eine Quelle für solche Antworten sind natürlich verschiedene religiöse Traditionen. Und der Gedanke der Wiedergeburt ist einer davon. Und wir wissen, es gibt viele Leute, die daran glauben. Ich glaube in gewisser Weise auch daran, obwohl ich sage, ich werde stomatisch wiedergeboren. Falls ich mich in die Erde beten lasse, dann bin ich ja eine Ressource für weitere Lebensprozesse und das gibt meinem Dasein Sinn. Also, aber es gibt natürlich ganz andere Diskurse in der Gegenwart und die kommen aus der Biotechnologie und, oder wie soll ich sagen, aus der Science Fiction eher, aus der Cyber-Fantasien. Diese Idee, dass man durch den Einsatz von Maschinen das Faktum der Begrenzung des Lebendigen überschreiten kann. Sie wissen, es gibt Leute wie Morawetz oder Kurzweil, weil die dann glauben, dass durch die schrittweise Substitution des Lebendigen durch Maschinelles diese Unsterblichkeit sozusagen aufgehoben wird. Ich würde sagen, die Unsterblichkeit wird aufgehoben, aber es ist auch kein Leben mehr.
Ich fand das sehr wichtig und sozusagen gedankenanregend, dass du gesagt hast, es gibt zwei Arten von Grenzen. Die eine Grenze sind die, die man überschreitet, die andere sind die Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Eine Antwort darauf könnte die sein, wieso nennt man das auf dieselbe Art und Weise?
Wieso
nennt man beides Grenzen? Denn es gibt gerade damit eine ganz vertrackte Strategie. Nämlich, wenn man dasselbe Wort für die beiden Typen hat, dann wird man geneigt sein, zu sagen, die Grenzen, die man nicht überschreiten kann, sind vielleicht, weil sie Grenzen sind, doch zu überschreiten, nur mit besonderen Purzelbäumen. Und das ist die Unsterblichkeit dann zum Beispiel. Das ist die Überschreitung der Grenze, die man eigentlich nicht überschreiten kann. Und das heißt, wenn ich es mal provokant formuliere, die Unsterblichkeit ist ein Effekt einer ganz besonderen Sprachgewohnheit. Weil wenn man Grenzen anders nennen würde, dann würde man auf die Idee nicht kommen.
Ja, ich glaube, die Unsterblichkeit, das hat natürlich, ist letztlich eine religiöse Wurzel auch. Das ist ein Problem der deutschen Sprache. Ich habe auch die ganze Zeit beim Schreiben dieses Problem gehabt. Sollte man das nicht anders benennen? Ich habe mit einem Freund, der italienische Sprache, darüber geredet, im Italienischen. Ich habe noch nachgeschaut in verschiedenen Wörterbüchern. Da gibt es zwei Wörter für die Grenzen zwischen Ländern. Das sind Confine. Und für diese Grenzen, die nicht überschreitbar sind, wir haben da gesprochen über die Lichtgeschwindigkeit, also eine solche Grenze, die man nicht überschreiten kann. Das sind Limite. Und wenn wir uns durchringen können zu einem solchen geordneten Sprachgebrauch, dann wäre dieses Problem behoben, aber ich weiß nicht, ob uns das gelingt.
Ich wollte zu zwei Dingen kurz was sagen, und zwar einerseits die Grenze, und das hat mir sehr gut gefallen, diese Wichtigkeit, uns wieder mehr verbunden zu fühlen mit anderen Lebewesen und diese Tier-Mensch-Grenze sozusagen auch in Frage zu stellen. Und dazu wäre es meiner Meinung nach ganz wichtig, auch die Ergebnisse der Verhaltensforschung, der Soziologie etc. auch zur Sprachlichkeit von tierischen Lebewesen, das wirklich wahrzunehmen, ernst zu nehmen, den Diskurs zwischen den Fakultäten zu fördern etc. etc. Also das halte ich für ein Riesenprojekt, was überhaupt sozusagen in die Zukunft weitergehen soll. Und den zweiten Punkt, den ich nur ansprechen wollte, das ist vielleicht eher kritisch, also was über das männliche Projekt, dem stimme ich natürlich tendenziell zu, aber ich glaube, man darf bei all den Dingen nicht vergessen, dass es statistische Phänomene sind. Es gibt natürlich Frauen, die sind in den Bezug vollkommen wie das männliche zu werden. Weltverhaltung umgekehrt auch. Also ich würde eher sagen, diese Verbindung mit der Lebewelt sollte für Frauen und Männer wirklich das Zukunftsweisende sein.
Na, Sie haben ganz recht. Ich möchte diese erste Frage noch unterstreichen. Also ich habe jetzt gerade im Seminar mit meinen Studierenden diese Geschichte mit den Spiegelneuronen diskutiert. Die Spiegelneuronen, die sozusagen uns ein Aha-Erlebnis vermitteln, nämlich dass unsere Fähigkeit zur Sozialität in Bezug zu sein auf der Neurobiologie neurophysiologische Voraussetzungen, Grundlage hat. Und also ich stoße allerdings auf Wände, wenn ich versuche, mit Biologen über solche Sachen ins Gespräch zu kommen. Ich darf biologisch argumentieren, aber ich darf nicht philosophisch argumentieren. Ich gebe Ihnen da ganz recht, ich halte das wirklich für ein, ich bin ja Philosophin, aber ich finde es ganz faszinierend zu sehen, was uns die Biologie, rede ich von den Naturwissenschaften, was uns die moderne Biologie, die Molekularbiologie auch, zu sagen hat. Und das andere, wenn Sie, vielleicht haben Sie es gemerkt, dass ich so ein bisschen vorsichtig diese These von der Irrigerei eingeführt habe, ich hätte natürlich ganz feig sagen können, ja, die Irrigerei, die sagt, das sind männliche und weibliche Formen und ich distanziere mich davon. Aber ich distanziere mich nicht davor, genau in dem Sinn, dass es zwar für mich, sonst hätte ich nicht so argumentiert, ist es klar, dass diese Form des Transzendierens eine ist, das ist die beste Möglichkeit, das ist die beste Option für alle Menschen, nämlich weil man durch dieses Risiko der Transzendieren zunehmen kann an Wahrnehmungsfähigkeit, an Einsichten und so weiter. Aber es ist auch so, wie Sie sagen, statistisch gesehen ist es so. Statistisch gesehen ist es so, dass die männliche Hälfte drauf trainiert ist, auf diese Strategien der Selbstabgrenzung, ganz einfach, weil sie einfach im Leben, im Alltagsleben, in der Arbeit und so weiter sozusagen erfolgreich ist. Erfolgreich natürlich unter der Prämisse eines Erfolgsmodells, das man nicht teilen kann. Also Sie haben ganz recht.
Ich finde eine Unterscheidung von Irrigerei, die du eingeführt hast, ganz interessant, nämlich dass nicht jede Grenzüberschreitung eine Grenzverletzung sein muss und dass das eben erfordert, wenn ich dich richtig verstanden habe, nämlich den Respekt vor dem anderen oder vor der anderen beziehungsweise vor der Entität jenseits der Grenze, die ich womöglich überschreiten muss, um mich in Beziehung zu setzen. Und würdest du sagen, dass das eigentlich vielleicht diese Diskussion oder dieses Verhandeln von Überschreiten von Grenzen, die nicht Grenzverletzungen sein müssen, vielleicht gerade die Basis ist, um überhaupt über ein ethisches Selbst zu sprechen? Mhm.
Das berührt einen Punkt, den der Herbert angesprochen hat. Wir haben da das selber klar. Ich habe das Problem, wenn jemand sagt, von Grenzüberschreitung redet, dann habe ich im Hinterkopf dieses männliche Modell, ne? Das traditionelle Modell. Aber natürlich ist auch dieses Unternehmen der Transzendenz, der Öffnung der eigenen Grenzen und der in Bezugsetzung zur Welt des anderen, das ist auch eine Form, sich selbst zu überschreiten, sich zu transzendieren. Und das ist eine ganz positive Möglichkeit. Während wir mit dem Begriff des Überschreitens, hallo Barbara, dass wir mit diesem Überschreiten, das, wie ich es gesagt habe, verbinden, also Grenzen verschieben, sozusagen aus eigenem Interesse, ohne den anderen zu bedenken. Aber das, ich würde das auch so sehen.
Ja, Lisa, danke für den Vortrag. Ich frage mich, ob du nicht vielleicht einen anderen Begriff noch brauchst als Transzendenz, denn wie gerade schon bei den Vorrednerinnen hervorgehoben, setzt natürlich die Transzendenz oder Crossing Borders, der Titel des Kongresses, setzt natürlich immer die Grenzen voraus, ob wir wollen oder nicht. Also wir erkennen erstmal die Grenze an, damit wir sie dann überschreiten können, wie jede Kritik immer eine Affirmation enthält. Und ich frage mich, ob du nicht vielleicht mit deinem Begriff der Verbundenheit noch weiter deine Intention verfolgen könntest. Also Verbundenheit im Sinne von etwas, was vor den Grenzen da ist.
Ja. Das ist also jetzt ein gemeinsames Projekt für uns alle. Ja, dass wir müssen unsere Sprachkonventionen ändern. Also wir müssen eben, also das ist für mich so eine alltägliche Übung. Egal, ob ich in der Straßenbahn bin, nein, in der Straßenbahn bin ich ja nicht, aber im Zug sitze oder auf der Straße gehe, dass ich als erstes spontan, wenn ich den anderen sehe, wahrnehmen, dass ich zu ihm in Beziehung bin. Nicht, dass ich mich abgrenze. Also, aber das ist eine wichtige Akzentuierung. Aber wie man diesen Gedanken der Verbundenheit, also wie man das jetzt speziell mit der Grenzproblematik plausibel oder nachvollziehbar oder verstehbar, gut verstehbar zusammenbinden kann, ist mir jetzt im Moment dann nicht klar, aber der Gedanke ist natürlich ganz wichtiger.
Also Ihr Vorschlag, um den anderen anerkennen zu können, war, dass man sich selbst öffnet.
Ja.
Aber glauben Sie nicht, dass das vielleicht zu wenig sein könnte, weil die anderen ja weiterhin eingesperrt bleiben, nicht? Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, da gibt es von Edward Albee diese wunderbare Sue-Story, nicht? Wo der Peter und der Jerry sich in New York treffen auf einer Parkbank und der Jerry erzählt dem Peter, er war gerade im Zoo.
Ja.
Dort hat er alle Tiere eingesperrt gesehen.
Ja.
Und dann sagt er zum Peter, du bist genauso eingesperrt in deinem bürgerlichen Leben,
ja,
mit deiner Familie und so. Und wie er dann sieht, dass der Peter
der macht zu
sein Anliegen nicht versteht.
Der macht zu, schaut woanders hin.
Genau. Provoziert er den Peter so lang, bis der Peter ihn mit einem Messer ersticht. Ja? Bis der Peter, der Bürgerliche, den Jerry ersticht. Nicht? Und dann sagt der Jerry, während er stirbt, jetzt hast du es verstanden. Ja? Jetzt ist diese Kommunikation offenbar geglückt. Nicht? Nimm dein Buch und geh schnell nach Hause, ja? Dass du die Zeit nicht kennst.
Also der Schluss ist jetzt natürlich für mich verblüffend. Ja? Ja. Aber es ist, die Geschichte ist einfach eine Geschichte der Pathologien der Beziehungsunfähigkeit. Also ein gutes Beispiel. Also das ist richtig. Ich gehe auch davon aus, also ich sage, ich argumentiere jetzt auch statistisch. Ich habe als Rollstuhlfahrerin sehr viele Gelegenheiten zu sehen, wie das ausschaut mit der Transzendenz der anderen. Und ich muss sagen, seitdem ich im Rollstuhl bin, habe ich die Menschen von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und ich habe gesehen, dass sie viel beziehungsfähiger und beziehungsbereit sind, als ich jemals gedacht hätte. Und das ist ganz einfach. Das können Sie ausprobieren. Setzen Sie ein freundliches Gesicht auf, wenn Sie im Zug sitzen. Und also Sie haben selber, ich erlebe das, Sie haben selber einen Gewinn. Wenn Sie sich darauf einlassen, den anderen ernst zu nehmen und mit ihm zu reden, dann lernen Sie allerhand. Es ist für mich ist es immer teilnehmende Beobachtung. Ich lerne aus verschiedensten Lebensbereichen alle möglichen Sachen kennen, die mir bisher nicht vertraut waren. Also es ist kognitiv gesehen ein Gewinn. Es ist nicht nur der Gewinn eines Empfindens der Verbundenheit, sondern auch einer Ausweitung des eigenen Denkhorizonts. Aber natürlich gibt es diese Fälle. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Hoffen, dass es besser wird. So, jetzt hätte ich doch länger reden sollen. Ach so.
Ich wollte einen Punkt ansprechen. Ich kenne ja aus der Psychotherapie das Thema, dass man manchen Menschen nahelegt, dass sie sich lernen sollen, besser abzugrenzen gegenüber anderen. Wie würden Sie das jetzt einordnen, das, was Sie?
Ja, also das ist.
Das auch, dass man sich zu wenig abgrenzt und deshalb Grund hat, zu üben, sich besser abzugrenzen.
Also, ich glaube, es geht, ich weiß, ich habe ja auch Therapie gemacht. Es geht weniger darum, sich abzugrenzen, sondern es geht darum, bei sich selber zu sein, sich selber wahrzunehmen, sich zu spüren und das dann auch intellektuell zu verarbeiten, zu sagen, ja, ich bin der und ich bin eben, habe diese und diese Gewohnheiten und Eigenschaften und das ist gut so. Und dann, erst dann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, heißt, wenn man gut gefügt ist in seinem eigenen Körper, das gehört bei der Psychotherapie ja immer dazu, in den eigenen, sich in der eigenen Haut zu Hause fühlen. Erst wenn man das geschafft hat, kann man sich sozusagen auf das Abenteuer der Transzendenz, ich drum habe ja gesagt Abenteuer, kann man sich auf Transzendenz, auf das Zugehen auf den anderen, auf das Öffnen für den anderen einlassen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, aber es ist doch nicht alles, was da geübt wird. Es gibt ja das Durchsetzungstraining, also dass Personen einüben müssen, zu sagen, stopp, ja, hier machst du einen Übergriff, nein und so weiter. Also das ist natürlich gedacht gegenüber Menschen, die von anderen ausgenutzt werden, tendenziell.
Ja.
Oder die aus irgendwelchen biografischen Gründen das zu wenig erworben haben, ihre berechtigten Interessen wahrzunehmen einmal, aber dann auch zu vertreten. Die deshalb von anderen ein bisschen gemobbt.
Ja, aber ich glaube, dass auch bei diesen Problemfällen es so ist, wenn Sie schauen, was ich in einer Arbeitssituation, die Leute, die Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen und solche Grenzüberschreitungen von außen abzuwehren, dass eben Leute, die unsicher sind, die keine Sicherheit haben in Bezug auf sich selber. Also das, was ich sage, das setzt eben genau voraus, dass sie diese Stabilität in der eigenen Haut. Und dann sozusagen, wenn man weiß, wer man selbst ist und auch wirklich sich wertschätzt, das ist ja etwas, was vielen jungen Menschen fehlt. Also ich habe das also in meiner Biografie auch erlebt, ja, wenn da jemand ist, der ihnen nicht das Gefühl gibt, sie sind es wert, dass man sich ihrer annimmt und dass man das Leben teilt mit ihnen. Wenn sie das Gefühl kriegen, ich bin ihr eh nichts wert. Ne? Und dann haben sie Schwierigkeiten, sich abzugrenzen in der allgemeinen in der Lebenssituation.
Ich glaube, wir haben eine Grenze erreicht, nämlich die Zeitgrenze, die auf Italienisch interessanterweise, glaube ich, eher ein Limite wie ein Confine wäre. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, obwohl es eine Fiat-Grenze ist.
Nein, das ist ein Confine, weil wenn wir jetzt revolutionär werden und sagen, wir sind jetzt so drauf und dran, wir wollen jetzt noch 2 Stunden über das Thema diskutieren. Wer könnte uns das verbieten? Also, aber wir müssen halt irgendwo hinausgehen, weil der Raum wird wahrscheinlich von jemand anderem genutzt.
Ich glaube, wir sind Ihnen alle sehr zu Dank verpflichtet. Es wird kaum jemand geben, der jetzt nicht nachdenklich aus dieser Sitzung rausgeht. Und das ist etwas sehr Schönes. Wir danken Ihnen sehr herzlich. Danke auch allen Beiträgerinnen und Beiträgern in dieser Sitzung.